Ich lese den heutigen Bibeltext aus Apostelgeschichte 10. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügig Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen 3 Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, »Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir?« »Wir kommen vom Hauptmann Cornelius«, antworteten sie, »einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung im hohen Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du zu ihm zu sagen hast.« Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Er ist das Evangelium von Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden ist, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen.
Das ist heute ein relativ langer Predigtext. Ich mache nicht Vers für Vers, sonst würden wir jetzt noch in 5 Stunden hier sitzen. Ich finde die Geschichte aber extrem cool. Das ist die Story von den ersten nicht-jüdischen Gläubigen. Deshalb sagt Petrus auch später, als der Heilige Geist auf diese Leute fällt, oh krass, wer sollte ihnen jetzt noch die Taufe verwehren? Eigentlich war das so nicht geplant, dass die Nichtjuden auch Christen werden, aber na gut, scheinbar hat Gott einen anderen Plan. Das ist eine coole Story. Ich möchte mit der Frage einsteigen. Was bedeutet Kirche für dich? Wenn du den Satz vervollständigen solltest, Kirche ist, wie würdest du den Satz vervollständigen? Vielleicht ist Kirche für dich der Ort, an dem du auftanken kannst, wo du vielleicht sonntags zum Auftanken kommst oder unter der Woche in die Hausgruppe gehst, um aufzutanken. Vielleicht ist Kirche für dich ein Begegnungsort mit Gott, wo du einen Rahmen hast, wo du Gott ganz besonders gut begegnen kannst, weil dein Schreibtisch 5 Kilometer entfernt steht und deine Kinder vielleicht gerade im Kindergottesdienst sind und du kannst ganz konzentriert dich auf Gott ausrichten. Vielleicht ist Kirche für dich so ein Zufluchtsort. Raus aus dem Alltagsstress, raus aus dem Arbeitsstress. Ein Ort der Geborgenheit, vielleicht ein Schutzraum. Und ich glaube, das ist gut, wenn Kirche das für uns ist. Ich habe aber ein Zitat dabei, das über das, was uns schnell einfällt zum Thema Kirche, hinausgeht, von Dietrich Bonhoeffer. Vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Ich glaube, es geht über das hinaus, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Ist nicht schlimm, ist okay. Alles, was ihr gesagt habt, ist gut. Aber darüber hinaus ist Kirche nicht nur für uns, die wir Christen sind, da, um gemeinsam Gott anzubeten. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe von Kirche, Gott anzubeten. Aber Kirche geht über das hinaus. Kirche muss für andere da sein. Also in anderen Worten, Gemeinde ist dazu bestimmt, mehr zu sein als einfach nur so ein Kuschelclub für die Christen. So, ja, hier kommen wir alle zusammen, hier denken wir alle gleich, hier benutzen wir alle das gleiche Vokabular und da fühlen wir uns wohl. Wir befinden uns so in unserer christlichen Blase und hoffentlich piekst keiner rein. Kirche ist mehr, Gemeinde ist mehr. Gemeinde hat auch die Berufung, für die Menschen außerhalb der Gemeinde da zu sein. Also Kirche ist zum einen der Rahmen, in dem wir Gott gemeinsam erleben können, Gott gemeinsam anbeten können, und zum anderen ist Kirche der Rahmen, in dem Menschen, die Jesus noch nicht kennen, diesen Jesus erleben und kennenlernen können. Das hast du wahrscheinlich in deinem Leben irgendwann auch erlebt, dass du Jesus nicht kanntest und du bist Teil von der Gemeinde geworden und du hast Jesus kennengelernt, besser kennengelernt. Also Gemeinde soll nicht nur schön für Christen sein, Gemeinde soll auch magnetisch sein. Das ist die Predigtreihe, in der wir gerade sind, Magnetic Church. Gemeinde soll magnetisch sein, soll Menschen zu Jesus ziehen. Und das ist auch die Leitfrage dieser Predigtreihe. Wie ist magnetische Gemeinde? Wie wird Gemeinde magnetisch für die Menschen außenrum? Wie wird Gemeinde anziehend für die, die Jesus noch nicht kennen? Und ein Faktor für magnetische Kirchen sind die Fekonis. Das ist, was ich dir heute Morgen zusagen möchte und dich herausfordern möchte. Sei ein Fekoni Gottes. Una Fekoni. Also ich erkläre es euch gleich, was ich damit meine. Das hat nichts mit Italienern zu tun oder mit irgendeinem italienischen Gericht. Aber nimm das jetzt einfach mal so an. Sei ein Fekoni Gottes. Okay? Cornelius aus der Story, die wir eben gehört haben, die Judith vorgelesen hat. Cornelius war ein Hauptmann, ein Heide, er war kein Jude. Er war aber ein frommer Typ und er hat Gott angebetet. Das könnt ihr alles nochmal zu Hause nachlesen in Apostelgeschichte 10. Und die Geschichte von Cornelius ist eine sehr, sehr gute Veranschaulichung dessen, was magnetische Gemeinde ist und wie magnetische Gemeinde funktioniert und was wichtig ist für eine Gemeinde, um magnetisch zu sein. Cornelius ist ein Fekoni Gottes. Und ich erkläre euch das mal. Also Fe, Co und Ni sind die Abkürzungen für Eisen, Kobalt und Nickel. Das sind die ferromagnetischen Metalle, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, sie sind von sich aus nicht magnetisch, aber wenn man sie an einen Magneten dranhält, dann laden sie sich magnetisch auf. Die Teilchen, wie das genau funktioniert, kann euch der Tobi oder der Johannes nachher erklären. Der Gabriel, der grinst auch schon richtig nerdisch, der kann ich das bestimmt auch erklären. Die Teilchen in diesen Metallen, die richten sich magnetisch aus und werden dadurch Also die Teile selbst werden dann dadurch magnetisch, haben wir was vorbereitet. Ihr seht hier ganz eindeutig Jesus. Okay? Dieser Magnet hier ist Jesus und wenn du, also das bist du hier, okay, man sieht es nicht sehr gut, aber vielleicht erkennt ihr es gleich. Wenn du und deine Churchies euch um Jesus herum versammelt, das mache ich jetzt mal, ich versammle mal dich und deine Churchies um Jesus rum so, dann nennt man das entweder abstrakte Kunst oder Gemeinde. Okay? Das bist du mit deinen Freunden. Beziehungsweise du liegst hier gerade noch so rum, Sekunde, da bist du. Das hier bist du. Okay? Und ich möchte euch eine andere Gruppe von Menschen vorstellen, die sind hier. Das sind deine Freunde und Arbeitskollegen und Verwandten, die nicht Teil der Gemeinde sind, die nicht Churchies auf Deutsch. Okay? Und wenn ich jetzt dich hier nehme und ich stochere ein bisschen mit dir, also quasi jetzt ist Montag, das ist dein Büro und ich stochere dich jetzt mal ins Büro, da ist dein Arbeitsplatz. Ja, dann wühlst du ein bisschen deine Freunde auf. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ein eher anstrengender Mitarbeiter. Aber es passiert nicht viel. Okay? Das ändert sich aber dramatisch, wenn du dich hier mit eingliederst. Also hier bist du jetzt hier als Teil der Gemeinde und ich stecke dich jetzt einfach mal bei dir in die Arbeit, ob das das Labor ist oder das Büro oder ob das vielleicht der Außendienst ist. Und deine Freunde, hängen auf einmal an dir dran. Ja, also eure Reaktion ist angemessen. Dankeschön. Ja, dürft gerne eskalativ applaudieren. Das ist okay. Ja. Wenn du jetzt wieder nach Hause gehst, ja, dann hält es noch ein bisschen und dann fallen ein paar weg. Aber du siehst auch, ein paar Leute bleiben an dir hängen. Und du gehst in deine Arbeit und auf einmal hast du eine Kraft und eine Wirkung auf deine Freunde. Oh Gott, es sind ein paar aus dem Büro gefallen hier. Die du vorher nicht hattest. Sei ein Fekoni Gottes, sei so ein ferromagnetisches Teil, das sich aufladen lässt von den großen Magneten Jesus Christus. Wenn du dich an Jesus Christus dranhängst, dann strömt eine Kraft durch dich, die vorher in Jesus war. Auf einmal durchströmt dich diese Kraft und diese Kraft fließt von dir durch dich hin zu deinen Arbeitskollegen. Und da werden wir jetzt ein bisschen drüber sprechen. Du bist weg. Ja, da liegst du rum. Manchmal passiert es, dass du rumliegst. Es ist der Sonntag, den du manchmal schwänzt. Komm einfach regelmäßig. Das ist total wichtig. So. Also, wunderbar. Also, ihr habt das Prinzip verstanden. Fekoni sein, also sich aufladen lassen von Jesus Christus, um magnetische Gemeinde zu sein. Genauso funktioniert mehr oder weniger magnetische Gemeinde. Menschen scharen sich um Jesus, werden aufgeladen, die empfangen vielleicht eine besondere Portion von Glauben, die empfangen vielleicht eine besondere Erfahrung des Geliebtseins durch Jesus. Vielleicht hört ihr eine Botschaft, die euch mit Kraft erfüllt, mit neuer Hoffnung, mit neuem Mut. Und dann geht ihr raus, aufgeladen, magnetisiert in euer Umfeld und es zieht an den Leuten um euch herum. Das ist, wie es funktioniert. Also Jesu Kraft wirkt durch dich hin zu den Menschen und es geht genau auch in die andere Richtung. Es geht nicht nur hin, sondern es geht auch her. Die Magnetkraft Jesu geht raus zu den Leuten und zieht die Leute her zu sich. Also, magnetische Gemeinde hin und her. Und das werden wir uns jetzt genauer angucken. Als Fekoni, also als magnetisierter Freund Gottes, habe ich heute Morgen zwei Challenges für dich. Und das erste ist die Hin-Challenge. Erzähle von Jesus. Und zwar Petrus-Style. Wir haben hier noch gleich ein ganz cooles Beispiel dafür, wie wir von Jesus erzählen können. Mehr davon gleich. Ich habe euch letzte Woche was erzählt von Professor Dr. Michael Herbst. Der hat eine Studie durchgeführt, die ist bekannt als die Greifswalder Studie, hat über 500 Fragebögen ausfüllen lassen von Menschen, die in der Kirche sind und hat dann die 500 plus minus Menschen, die sich vor kurzer Zeit für Jesus entschieden hatten, besonders ausgewertet. Und interessant ist, dass die Leute, die sich vor kurzem für Jesus entschieden haben, als sie gefragt wurden, woran lag es denn, dass du überhaupt aufmerksam wurdest auf Jesus und auf die Gemeinde und dass du Interesse entwickelt hast für den Glauben, haben fast alle Leute gesagt, meine Freunde, meine Bekannten, meine Familienmitglieder waren entscheidend dafür, dass ich Interesse entwickelt habe für den Glauben und dass ich mit Jesus und mit der Gemeinde in Kontakt geraten bin. Herbst schreibt Folgendes. Theologisch heißt das, dass das Evangelium von Person zu Person weitergegeben werden soll. Klingt recht naheliegend, ne? Aber ich weiß nicht, ob dir klar ist, was die Implikation ist. Du bist Gottes auserwähltes Primärwerkzeug, um das Evangelium zu verkünden. Es ist nicht irgendein Megachurch-Pastor oder irgendein toller Medienstar, der manchmal auch bei Bibel-TV zu sehen ist oder auf YouTube. Es ist nicht der Typ, der in der Fußgängerzone ist und ständig Beine verlängert und danach laufen die Leute so rum. Ja. Du bist Jesu Werkzeug. Und zwar primäres, ausgewähltes Werkzeug zur Evangelisation. Letzte Woche hat Jesse, wenn ihr da wart, erinnert ihr euch, hat Jesse darüber gesprochen, dass wir berufen sind, Zeugen zu sein, Zeugen für Jesus. Und das Zeuge sein aus drei Faktoren besteht. Nämlich einmal, wir leben für alle sichtbar für Gott. Wir erzählen den Menschen von Gott und wir erleben, wie Gott die Worte, die wir weitergeben, bestätigt durch sein Wirken. Also das sind die drei Standbeine des christlichen Zeugenseins. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es so, dass ich mir ziemlich genau vorstellen kann, was Gott sich vorstellt, wenn er sagt, lebe sichtbar für mich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wo es für mich aber eher schwierig wird, ist der zweite Punkt. Erzähle anderen von Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du könntest wahrscheinlich sofort 5, 6, 7, 8 Dinge aufzählen, die so ein Leben für Gott charakterisiert, wie man leben sollte. Wir sind nämlich alle Moralapostel, das fällt uns gar nicht so schwer. Aber ich glaube, es wird sehr viel weniger Meldungen geben, wenn ich jetzt frage, hey, was genau soll man eigentlich erzählen? Ich merke, dass ich recht schnell ans Ende meines Lateins komme, wenn ich in der Situation bin, von Jesus zu erzählen. Viele von uns, glaube ich, kommen überhaupt gar nicht über den Punkt hinweg, dass wir bekennen, hey, ich gehe sonntags morgens in Gottesdienst. Evangelisation abgehakt. Was sollen wir bitteschön erzählen, wenn es heißt, erzähl von Jesus? In der Geschichte von Cornelius, da finden wir ein super Musterbeispiel, was eigentlich die Message ist, die wir Christen haben. Und das möchte ich euch nochmal ganz kurz den Anfang vorlesen. Findet ihr in Apostelgeschichte 10, die Verse 25 und folgende. Ich habe da ein paar Lücken drin, aber macht euch keine Sorgen, steht in der Bibel noch ein bisschen mehr. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius zu ihm entgegen, also Petrus entgegen. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, stellt euch vor, die beiden unterhalten sich, sind vor dem Haus. Gott hat dem Petrus gesagt, hey, geh zu Cornelius und sag ihm, was die Botschaft ist. Und Cornelius hat ihn eingeladen und Petrus denkt wahrscheinlich, er geht es zu Cornelius, da ist noch seine Frau und vielleicht noch ein paar Knechte oder was auch immer. Und er geht mit Cornelius durch diese Eingangstür und ist erstmal total überrascht, weil da sitzen so 150 Leute und warten ganz gespannt auf diesen Petrus. Vers 27, während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus und überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Vers 36, was ich euch bringe, sagt Petrus, was ich euch bringe, das ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Also Petrus' Botschaft ist, wenn du Christ bist, deine Botschaft. Und Petrus gibt dieser Botschaft in Vers 36 folgende Überschrift. Ich sage es nochmal. Das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Das ist die Überschrift der Botschaft. In anderen Worten, deine Botschaft ist, dass Jesus Frieden zwischen Gott und uns geschaffen hat und dass Jesus jetzt der Herr über alle und alles ist. Das ist deine Botschaft. Frieden geschaffen zwischen dir und Gott. Jesus ist jetzt der Herr. Oder noch kürzer gesagt, Jesus hat alles gut gemacht und er sorgt dafür, dass alles gut bleibt. Das ist die Überschrift deiner Botschaft. Und dann legt Petrus los. Und startet eine historische Predigt, weil es die erste Predigt ist, die vor Heiden gehalten wurde. Jetzt mal abgesehen von dem, was Jesus gemacht hat. Und er sagt genau vier Dinge. Ich fasse die mal zusammen. Erstens, Vers 38. Jesus war wirklich so krass. Das ist, was Petrus sagt. Hey, Jesus war wirklich so krass. Ihr habt es bestimmt schon gehört. Der ist durch die Gegend gereist und hat den Leuten Gutes getan und hat für sie gebetet. Und die Leute waren unter der Herrschaft des Teufels. Sie waren geknechtet, sie waren depressiv, sie waren krank. Er hat für Lahme gebetet, für Blinde gebetet, für Stumme gebetet, für absolute Psychofälle gebetet. Und wisst ihr, was passiert ist? Die sind heil geworden. Weil Gott mit ihm war. Jesus war wirklich so krass. Das ist, wie Petrus anfängt. Und das ist, was du sagen kannst. Du kannst zu deinem Arbeitskollegen oder deinem Kumpel, wenn ihr mal über Glauben sprecht, kannst du sagen, ach übrigens, weißt du was, ich glaube, dass wirklich das, was in der Bibel steht, dass es stimmt, dass der wirklich so krass war. Dass der wirklich Leute geheilt hat. Nicht nur metaphorisch gesehen. Ja, so, ja, der Blinde war eigentlich nur geistlich blind und danach konnte er geistlich sehen. Nein, der konnte nicht sehen. Der Typ saß vor Jericho, Bartimäus war sein Name, und hat gebettelt, war blind, konnte nicht arbeiten. Und Jesus kommt vorbei, betet für Bartimäus und auf einmal sieht Bartimäus und es hat alle durcheinander gebracht. Erzähl es deinen Freunden. Hey, ich glaub's wirklich. Jesus hat wirklich das getan, was da steht. Vers 39, zweiter Punkt, den Petrus bringt. Jesus wurde am Kreuz umgebracht. Er erzählt erst, ja, Jesus hat das und das und das alles getan. Und dann haben die Leute ihn ans Kreuz geschlagen. Okay, warum ist das wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil es die Weltgeschichte auf den Kopf stellt. Nämlich, da wurde nicht nur irgendeiner unschuldig ans Kreuz genagelt. Da ist jemand stellvertretend für deine und für meine Sünden am Kreuz gestorben. Gottes Sohn nämlich. Nicht einfach irgendjemand, der hingerichtet wurde, was eine tragische Geschichte ist, sondern Gottes Sohn, Mensch geworden, ein sündfreies Leben geführt und ist stellvertretend für dich ans Kreuz gegangen, um die Strafe für deine Sünde, für deine Schuld auf sich zu nehmen. Das kannst du deinen Freunden und Kollegen erzählen. Hey, ich glaube wirklich, dass Jesus Christus für die Sünden der Welt gestorben ist. Und ich glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist. Und ich habe so viel Mist gemacht in meinem Leben, aber ich glaube, dass ich vor Gott gerecht stehen darf, weil Jesus stellvertretend für mich die Strafe gezahlt hat. Vers 40. Jesus ist auferstanden. Das ist ein Detail, das wir nicht vergessen sollten. Er ist nicht einfach bloß umgebracht worden, sondern Jesus ist tatsächlich am dritten Tag auferstanden. Hast du schon mal deinen Freunden und Kollegen erzählt, dass du glaubst, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Da kann dir Worthaus erzählen, was sie wollen. Ja, der ist irgendwie geistlich auferstanden. Hätte man mit einer Videokamera aufs Grab gefilmt, ja, dann hätte man nichts gesehen. Doch, man hätte es gesehen. Es haben Hunderte und Hunderte Menschen gesehen, 40 Tage lang, Jesus ist auferstanden. Keine Fata Morgana, keine schöne philosophische Idee. Da lag einer im Grab, durchbohrt an den Handgelenken und Füßen und der Seite. Vor dem Grab lag ein Stein und 3 Tage später wurde der Stein weggerollt und skandalöserweise war der Leichnam nicht mehr da. Und nicht nur das, der läuft durch die Gegend, redet mit den Leuten, isst mit denen Fisch und Brot und macht einfach weiter da, wo er aufgehört hat, bevor er hingerichtet wurde. Er heilt Menschen. Er nimmt Menschen liebend an. Was für eine abgefahrene Geschichte. Das war, wenn es damals die Bild-Zeitung gegeben hätte, das war die Schlagzeile jeden Tag. Jesus immer noch lebendig. 30 Jahre später. Jesus schon wieder erschienen. 500 Augenzeugen. Kompletter Fisch weggegessen. Ja, also das war die Schlagzeile und das war die Botschaft der Apostel. Jesus ist wirklich gekommen, Gottes Sohn. Er ist gestorben für unsere Sünden und er ist tatsächlich auferstanden. Demnächst haben wir Ostern. Das feiern wir. Das kannst du deinen Leuten erzählen. Glaub mir, das ergibt Folgefragen und Gesprächsstoff. Also du glaubst wirklich, dass Jesus jetzt gerade lebt. So richtig lebt. Nicht nur in euren Herzen so als Glaubensgemeinschaft weiterlebt. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Jesus gerade sogar zuhört. Ich würde es einfach mal vorschlagen, dass du sowas sagst. Und viertens, in Vers 41 sagt Petrus, ach übrigens, ich habe es selbst gesehen. Ich habe es selbst erlebt. Erzähl den Leuten nicht nur, dass du glaubst, dass die Bibel recht hat. Auf Facebook, irgendwelche trolligen Diskussionen. Hat die Bibel recht? Ja, nein. Sondern erzähle den Leuten, dass tatsächlich das, was in der Bibel steht, dass du das auch erlebst. Dass es eine Relevanz für deinen Alltag hat. Dass du Jesus erfährst. Und wenn dein Kollege dann sagt, also du hörst wirklich Stimmen und du glaubst wirklich, dass irgendwie da so ein Unsichtbarer mit im Raum ist, dann sag einfach ja. Das ist befreiend. Weil das ist, was wir glauben. Wir haben es vorhin zusammen gesprochen im Glaubensbekenntnis. Glaub mir, wenn du Petrus' Message aus Apostelgeschichte 10 zu deiner Message machst, dann werden Dinge geschehen, die zuvor in deinem Leben nicht passiert sind. Wenn du anfängst zu bekennen, dass du wirklich glaubst, dass Gott real ist und dass Gott alles getan hat, was in der Bibel steht, dann werden auf einmal Dinge geschehen, die das bestätigen. Auf einmal wirst du Dinge erleben, die vorher nicht passiert sind, weil du die Message einfach nicht weitergesagt hast. Und dann hat Gott sich gedacht, na, was soll ich denn bestätigen, wenn er nichts wirklich Sinnvolles sagt? Wenn Petrus' Message deine Message wird, dann wirst du Gott am Werk erleben, in deinem Leben und durch dein Leben, im Leben anderen, der anderen Menschen. Das hat die Jessie letzte Woche schon gefragt. Könnte es sein, dass wir manchmal Jesus deshalb nicht in Aktion erleben, weil wir einfach nicht seine Zeugen sind, uns nicht trauen? Könnte es sein, dass wenn wir in unseren Hausgruppen drüber sprechen, wir würden gerne mehr Wunder erleben, dass wir einfach mal kurz drüber sprechen sollten, wie können wir mutiger und sinnvoller in unserem Umfeld Zeugen sein? Und ich glaube, das ist der Knackpunkt und der ganze entscheidende Unterschied. Vers 44, und das finde ich sehr begeisternd. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Wahrscheinlich hat er davor noch ein paar Taube geheilt, damit die auch hören können. Und dann ist der Heilige Geist gefallen und alle, die es gehört haben, haben geglaubt. 150 Leute, gerade eben noch, gute Kumpels, Verwandte, Bekannte, Angestellte von Cornelius, okay, ja, mein Chef, okay, mein Vater, okay, mein guter Freund, der lädt mich ein, er hat eine Vision von Engeln gehabt, der hat ja schon immer so ein bisschen so einen frommen Knacks gehabt, wir wissen es ja von Cornelius, wir kommen halt mal. Dann kommt Petrus, erzählt diese abgefahrene Story, der Heilige Geist fällt und alle glauben auf einmal. Das war nicht eingeplant, aber es ist passiert. Die Zuhörer haben festgestellt, krasse Story, glaube ich nicht. Oh, glaube ich doch. Gott hat Glauben geschenkt. Eben noch so, ich bin mehr so Stoiker und griechisch drauf. Ich gehe lieber so in den Tempel zur Artemis. Und dann kommt Petrus und polt die um. Der Heilige Geist fällt, Glauben. Okay, krass, Jesus, ich muss Buße tun, ich gehöre dir. Das ist krass. Ich möchte dich ermutigen, diese Story zu erzählen, weil in dieser Story ist die Kraft, die Leben verändert. Das, was du da erzählst, ist das, was für die Menschen Unterschied macht. Wir haben euch solche Flyer hingelegt. Wenn ihr sagt, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Hier ist eine ganz tolle Anleitung, die 4 Punkte hier. Wie man ganz einfach den Leuten, die Jesus nicht kennen, die vom christlichen Glauben keine Ahnung haben, einfach erzählen kann, hey, das ist, was ich glaube als Christ. Könnt ihr mit nach Hause nehmen und könnt ihr mal durchlesen und vielleicht hilft euch das beim Zeuge sein. Also, magnetische Gemeinde funktioniert hin, also raus. Oh, jetzt habe ich dich hier weggeknickt, Entschuldigung. Aus der Gemeinde raus, magnetisch und ihr seht die Bewegung hin zur Gemeinde. Das ist die zweite Richtung. Es ist nicht nur hin, es ist auch her. Das ist der zweite Punkt. Erzähl nicht nur von Jesus hin zu den Leuten, sondern bringe deine Freunde, Bekannten und Kollegen her. Das ist, was wir bei Cornelius sehen. Cornelius hat nicht nur erzählt, ey Leute, ich habe eine ganz abgefahrene Vision gehabt, ein Engel hat gesagt, ich soll Petrus einladen. Der nächste Schritt war, er hat alle zu sich nach Hause eingeladen, alle zusammengetrommelt. Leute, ich weiß nicht, was passieren wird, aber ey, wenn ein Engel sagt, ich soll Petrus einladen, dann wird höchstwahrscheinlich was passieren. Das dürft ihr nicht verpassen. Kommt alle zu mir, wir essen vorher, trinken vielleicht ein bisschen und dann kommt Petrus und mal schauen, was passiert. Nochmal ein Zitat von Michael Herbst. Im Durchschnitt haben die Befragten in der Studie 9 verschiedene Veranstaltungen angegeben, die für den Kontakt und auch zum vertieften Bezug zum Glauben wichtig waren. Also Menschen, die sich für Jesus entschieden haben in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht maximal 1,5 Jahren, haben gesagt, bevor ich mich entschieden habe für Jesus, war ich in 9 verschiedenen, für mich relevanten Veranstaltungen der Kirche. Das bedeutet, dass in der Regel Leute ein bisschen schwer vom Begriff sind und verschiedene Anlaufmöglichkeiten brauchen, um zu verstehen, ah, okay, Jesus ist wirklich Gottes Sohn und er ist für meine Sünden gestorben. Leute brauchen mehr als einmal in Kontakt zu kommen mit Christen, sondern sie brauchen verschiedene Möglichkeiten, Jesus zu erleben und verschiedene Christen zu erleben. Da sind dann ganz verschiedene Veranstaltungen, die der Michael Herbst aufzählt. Aber es scheint so zu sein, dass es ein sehr wichtiger Faktor für Menschen ist, die Jesus noch nicht kennen, auf viele verschiedene Arten und Weisen und nicht nur auf eine Art und Weise, Jesus und seine Gemeinde kennenzulernen und zu erleben. Konrad Müller ist ein anderer Theologe und der hat in seinem Essay, Achtung, das ist ein total cooler Titel, sein Essay heißt Kirche gegen Nutella. Da geht es um diese Entscheidung, die die Menschen morgens am Sonntag treffen müssen. Kirche oder Nutella? Und er sagt, naja, wie soll die Kirche da gewinnen? Weil Nutella ist schon ein ziemlich gutes Argument. Ne? Ihr habt es heute Morgen geschafft. Ich weiß nicht, ob es ein Teller leer war oder ob ihr andere Prioritäten habt. Der schreibt in seinem Essay darüber, über magnetische Kirche von mir aus, schreibt er Folgendes. Dass die Menschen, ob Christen oder nicht Christen, sie haben Bedürfnisse. Und ein Grundbedürfnis, das Menschen haben, ist das Bedürfnis, das er Locality nennt. Menschen haben ein Bedürfnis nach Locality und er definiert das so. Eine Locality ist ein Ort der persönlichen Identifikation, ein Ort, wo man zu Hause sein kann, ein Ort, zu dem man gehört. Das ist ein Grundbedürfnis. Deshalb seid ihr heute Morgen da, wahrscheinlich, also natürlich wegen Jesus, aber auch, weil ihr ein Grundbedürfnis habt nach Locality, nach Orten der Identifikation. Das können Räume sein, könnten aber auch Glaubenssysteme sein. Das hat nicht unbedingt nur was Plastisches. Das können auch Werte sein. Du sehnst dich nach einem Ort der Identifikation. Und danach sehnen sich auch deine Arbeitskollegen, danach sehnen sich deine Familienangehörigen, danach sehnen sich deine Freunde. Und Müller schreibt, Zitat, zu jeder Ausdrucks- und Lebensform des Glaubens gehört eine tragende Gemeinschaft. Das bedeutet, wenn du deinen Freunden, deinen Verwandten, deinen Kollegen etwas wirklich Gutes tun möchtest, dann lade sie in einen Gottesdienst ein. Wenn du zu HDH gehörst, dann lade sie zu HDH ein. Wenn du heute nur zu Gast bist, lade deine Kollegen, deine Freunde in deine Gemeinde ein. Das ist wirklich, was die Leute suchen. Einen Ort, wo sie sich zu Hause fühlen können und wo sie sich identifizieren können. Das Problem ist, wenn die Menschen Kirche hören, dann denken sie nicht an uns und an das hier, sondern die denken an irgendwas, was sie gar, also was nichts mit ihnen zu tun hat und was irgendwie total abgespaced und abgefahren und total fern ist. Ich sage es immer wieder, ich finde HDH sehr cool. Ja? Ich liebe HDH und ich glaube, es gibt nichts Besseres für die Leute um mich herum, diese Gemeinde zu erleben. Und wenn du zu einer anderen Gemeinde gehörst, dann gilt es für dich und deine Gemeinde. Die Menschen müssen erleben, was es wirklich heißt, zu Gott zu gehören und wirklich Gemeinde zu sein, weil sie ganz krasse Vorurteile gegen Kirche haben und manche sogar zu Recht. Und warum ist es so wichtig und gut? Weil im Gemeindekontext, ob jetzt sonntags im Gottesdienst oder in der Hausgruppe oder beim Männerstammtisch, da kommen deine Freunde und Bekannten, Verwandten mal raus aus ihrem Alltagsschrott und können in einem ganz neuen und guten und sicheren Raum Gott erleben. Das will ich meinen Freunden und Bekannten nicht vorenthalten. Das ist nämlich was Positives. Also ich hoffe, ihr kriegt mit, wenn ich heute zu euch sage, ey, ihr seid die Evangelisten, ihr seid die Missionare, dann sage ich nicht, du musst und das ist deine Pflicht und du musst die unbedingt alle herbringen, weil wir brauchen mehr Zehnten, sondern weil das, was wir erleben, ich hoffe, das gilt für dich auch, was ich erlebe mit Gott und was ich in der Gemeinde erlebe, das begeistert mich. Und wenn die Menschen mal einen wie dich und mich mitkriegen, die wirklich begeistert sind von dem, was Kirche ist und von dem, was Gott macht, dann ist es eine ansteckende Angelegenheit und es macht uns magnetisch. Also, ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Also wirklich, nicht jetzt bloß so rhetorisch, sondern wirklich herausfordern. Bring deine Arbeitskollegen mit oder lade sie zumindest mal ein. Deine Freunde und Bekannten, deine Verwandten, bring sie in den Gottesdienst. Ich finde, es gibt deutlich peinlichere Gottesdienste als unsere. Ja, man muss sich nicht genieren, wenn man seinen Freund hierher bringt. Ja gut, der Typ mit der Glatze vorne, der hält die Arme immer hoch, da muss man halt immer den Freund ablenken, dass er das nicht sieht, aber ansonsten ist es nicht sehr peinlich. Lad deinen Freund oder deinen Nachbarn in die Hausgruppe nebenan ein. Hallo Alex, wenn du jetzt zuhörst, ich grüße dich. Lade deinen Nachbarn in die Hausgruppe ein. Männerstammtisch, Jesus und Bier, eine Mischung, die ein säkularer Mensch in der Regel nicht so miterlebt. Das ist die beste Mischung. Jesus und Bier. Ladies Night. Ja, ich weiß nie genau, was ihr macht, ob ihr was mit Fingernägeln macht oder mit Gesichtscreme, aber es ist bestimmt für eure Freundinnen was ganz Tolles. Wenn du einen Single-Freund hast, lad ihn ein zur Ladies Night. Nein, Quatsch. Lad deine Freunde zum Soup Sunday ein. Was für eine genialere Möglichkeit. Ersten Gottesdienst mit toller Musik, mit super Message und danach noch eine anatolische Suppe essen. Ja. Und einfach ganz normal ungezwungen Gemeinde erleben. Lad deine Freunde ein zum Encounter. Im März ist ein Encounter. Wenn du schon christliche oder an Christus interessierte Freundinnen hast, lad sie ein. Kann mal einer winken, an den man sich wenden kann? Silke, genau. Wir haben dieses Jahr im Juni wieder eine Gemeindefreizeit. Vielleicht hast du einen Freund, einen Kollegen, der hat mal was mit Kirche zu tun gehabt, aber ist jetzt irgendwie so ein bisschen off. Lad den doch ein. Wir haben wieder den Eckhard Graf als Sprecher. Das ist ein Luxus, so tolle Typen als Sprecher zu haben. Es wird einfach nur gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wirke hin zu den Menschen und hol sie her zu Jesus. Nicht, weil HDH so special ist, sondern weil Gemeinde einfach der Ort ist, wo Jesus sich ganz besonders zeigt. Ich möchte abschließen und möchte dich einladen, mit mir zu träumen, dir mal vorzustellen, wie genial das wäre, wenn HDH noch magnetischer wäre. Wie genial das wäre, wenn du als dieser kleine, recht unbedeutende, Nagel bist, dich hier connectest und stell dir vor, auf einmal wirst du magnetisch für deine Freunde. Auf einmal wirst du magnetisch für deine Kollegen. Und stell dir vor, deine Gemeinde, wenn es jetzt nicht HDH ist, stell dir deine Gemeinde vor, wenn du zu HDH gehörst. Stell dir vor, HDH wächst und wächst und wächst. Nicht, weil irgendwelche frommen Studenten zum Semesterbeginn hier eine Gemeinde suchen. Das ist auch schön. Wir freuen uns über jeden, der uns als Christ findet. Und du bist herzlich willkommen. Was aber nochmal nur minimal genialer ist, um hier keinen beleidigen oder ja. Ich mache das nie, deswegen weiß ich nicht, wie das heißt. Irritieren. Wie genial wäre es, wenn deine Arbeitskollegen hierher kommen, Jesus erleben, sagen, ey krass, genau das will ich. Und auf einmal zum Teil von HDH werden. Wenn dein Vater, dein Neffe, dein Onkel, dein Cousin zu HDH kommt und sich begeistern lässt für das, was Gott für ihn getan hat. Und auf einmal sagt, hey, ja, okay, alles klar. Wie du mir es erklärt hast, ich habe es nie gecheckt. Ich fand dein Leben immer mega unattraktiv, aber jetzt bin ich hier und ich check's. Halleluja. Und HDH wächst, weil dein Haushalt, deine Freunde, dein Kollegium sich für Jesus begeistern. Wäre das nicht genial? Wäre das nicht mega, mega, mega cool? Zum Abschluss möchte ich dich einladen, kurz mal nachzudenken. Was sind die Dinge, die sich zwischen dieser Vision und dir aufhalten? Und was sind die Dinge, die zwischen dir und dieser Vision stehen und verhindern, dass diese Vision wahr wird? Ich habe drei Vorschläge, was wahrscheinlich sehr häufig auftretende Barrieren für magnetische Gemeinde hier für uns sein könnten. Das erste ist Menschenfurcht. Vielleicht hast du Menschenfurcht. Vielleicht hast du einfach Angst davor, dass, wenn du das erzählst, was Petrus da erzählt hat, dass Leute dich auslachen werden oder dass Leute dich ablehnen oder dass Leute vielleicht ganz nett zu dir sind, während du das erzählst, aber sobald du aus dem Raum bist, wird das Thema schlechthin bei dir auf der Arbeit. Oh, der hat mir was erzählt von Jesus und war voll peinlich. Vielleicht hast du Angst davor. Das ist eine reale Angst und Angst kann ganz schön runterbremsen. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast vor allem das Problem, dass du Angst hast, Menschenfurcht hast, dann möchte ich dir Folgendes zusprechen, dass Gott dir sagt. Römerbrief, Kapitel 8. Wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? 5. Mose 31,6. Seid stark und seid mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und wird dich nicht verlassen. Wenn du heute Morgen hier bist mit Menschenfurcht, hör, was Gott zu dir heute Morgen sagt in Römer 8 und in 5. Mose 31, Vers 6. Sei mutig und sei stark, Gott wird dich nicht alleine lassen. Vielleicht ist es nicht Menschenfurcht, es ist vielleicht eine peinlichere Sache, Bequemlichkeit und Indifferenz. Vielleicht sagst du, ja, ich weiß, ja, und ich weiß auch, was mit den Leuten passiert, die das einfach nicht mitkriegen, aber irgendwie, weiß auch nicht, Netflix ist auch ganz gut. Dann möchte ich dir sagen, Jesaja 60, Vers 1, steh auf und werde Licht. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Du hast eine Beauftragung von Gott und du hast eine Befähigung von Gott durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Steh auf von der Couch und sei Licht. Steh auf von deinem Bürostuhl und sei Licht. Oder vielleicht sagst du, hey, alles klar, okay, ich soll von Jesus erzählen, aber ich erlebe gar nicht so viel mit Jesus. Ich glaube, dann sagt Jesus heute Morgen zu dir, Matthäus 7, Vers 7, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Vielleicht erlebst du Jesus so selten in deinem Alltag, weil du in deinem Alltag gar nicht suchst. Dann fang an zu bitten. Dann fang an zu klopfen und fang an, ihn zu suchen. In Offenbarung 3, Vers 20, das sagt Jesus genau in die andere Richtung. Und das sagt er heute Morgen zu dir. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Beim einen oder anderen rüttelt er vielleicht am Vorhang. Merkst du nicht, dass ich da bin und dass ich klopfe und dass ich dich rufe? Merkst du das heute Morgen? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Lass uns beten. Jesus, wir wünschen uns, dass Gemeinde magnetisch ist, ob das HDH betrifft oder andere Gemeinden in Mannheim oder darüber hinaus. Herr, wir wünschen uns, ansteckend Christsein zu leben, ansteckend begeistert zu sein von dir. Wir wünschen uns, dass unser Leben wirklich erfüllt ist von deiner Kraft, erfüllt ist von Begeisterung und von Glauben, Herr. Jesus, wir wünschen uns, dass du sichtbar wirst durch unser Leben und dass durch unsere Verbundenheit mit dir und mit der Gemeinde, dass deine Kraft durch unser Leben fließt hin zu den Menschen und dass die Menschen her zu dir kommen durch unser Leben. Herr, heute Morgen legen wir dir unsere Menschenfurcht, unsere Bequemlichkeit und unseren Mangel an Erfahrung mit dir vor deine Füße und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wieder neu in die Spur zu kommen, Herr. Leidenschaft zu empfangen. So wie die Heiden, die im Haus von Cornelius saßen und Petrus Predigten hörten und auf einmal der Heilige Geist über sie fiel. So bitten wir dich für uns heute Morgen, Herr, dass du die Botschaft, die du uns bringst, Herr, als Gemeinde, dass du uns das hören lässt und dass dein Heiliger Geist auf uns fällt und dass wir magnetisch werden. Ganz neu und ganz ansteckend, Herr. Wir bitten dich um dein Wirken in unserem Leben und im Leben derer, die um uns herum sind. Und bitten dich, dass du diese Leben berührst, Herr. Lass uns deine Zeugen sein, Herr.